Game On.
Der DAZN Darts Podcast.
Mit Elmar Paulke und Shorty Seiler.
Ladies and Gentlemen, it's time to meet the Podcaster. Der Mann aus Bremerhaven, der sogar mit dem Kopf im Sand noch genug Luft durch einen Strohhalm bekommt, um dir in einem Monolog zu erzählen, warum Darts der geilste Sport der Welt ist. Begrüßt mit mir aus Bremerhaven, Shorty Seiler. Am anderen Ende Deutschlands die Stimme des deutschen Dartsports. Der Mann, der 1966 das Wembley-Tor wie folgt kommentierte.
Der ist nicht drin!
El Mario 501 Paulke. Und nun viel Spaß und Game On.
Das war der liebe Patrick, der uns dieses Intro geschickt hat. Das hat mich auch wirklich zum Lachen gebracht. Mein lieber Schott, ich grüße dich und ich muss ganz ehrlich sagen,
hi.
Dieses Bild nochmal von dir als Kind unter dem Sand mit dem Strohhalm, das ist erst wieder aufgepoppt. Das ist für mich eines der Highlights unseres ganzen letzten Jahres gewesen, weißt du das, hier von Game On, dem DAZN Darts Podcast. Ich grüße euch alle an diesem 25. Mai und ich hoffe natürlich, euch geht's gut. Ich bin gefühlt jetzt gerade der letzte Mitarbeiter hier im DAZN-Gebäude. Wir haben eben den 13. Spieltag der Premier League Darts erlebt. Es war der erste Spieltag mit Zuschauern nach 160 trostlosen Tagen, möchte ich fast mal sagen. Nach 438 Tagen, die es in der Premier League keine Zuschauer gab. Und wir sind bei Folge 60 von Game On, dem DAZN Darts Podcast, angekommen. Und weiterhin genießen wir die Unterstützung unserer Lieblingskollegen von Sport Buzzer. Shorty, ich grüße dich erstmal. Und
hallo.
Wo hast du heute den Abend verfolgt? Wo hast du gesessen? Mit wem hast du es
Ich war
gemacht?
Hier heute Hemeling und der herhalten muss, ist The Original. Mein kleiner Hund war natürlich an meiner Seite, Max. Hat sich das mit mir gegeben, ja, und Wiebke natürlich, ne? Ja. Also wir hatten dann schön einen schönen runden Dartabend und haben uns das mal so gegeben, wie es dann wieder mit Fans ist, wie sich's anfühlt. Man ist die knackevollen Hallen gewöhnt und jetzt dieses, der allererste Moment, der erste Klickmoment war so, oh Mann, das hört sich an wie Stadion, diese 100 verzweifelten Seelen, die mir bei Werder sofort wieder aufploppten, haben dann eine Riesenrandale gemacht, aber sie machen die Hütte halt nicht ganz voll, das ist das Komische noch dabei, aber es verändert das Spiel wieder abrupt, nicht wahr?
Ja, und es war schon, ich habe es schon echt genossen, muss ich ganz ehrlich sagen, klar, es waren nicht 10.000 in der Halle, logisch, aber ich finde, das war schon ein emotionaler Abend mit Zuschauern, die Bock hatten zu feiern. Und es war irgendwie doch alles mit dabei. Von Stand Up If You Love the Darts und den Song, wo sie noch nicht nach Hause gehen wollen.
Ja, ganz genau. Also Boring Tables. Ja. Sie haben sich also alles gegeben. Also es war ein schöner Memory-Effekt dabei, auch, dass sie quasi sich toll präsentiert haben und durchgehend gefeiert haben. Die Leistung abgefeiert, sich selbst, die Situation, alles so ein bisschen wie, schaut an, es geht weiter, ja, der erste Tropfen hüllt natürlich irgendwann den Stein, aber es geht los, also seid alle zuversichtlich, wir kommen da irgendwann an und feiern dann alle mit 800, dann mit 1000, dann mit 1600 und dann geht's wieder in die vollen Hallen, also ich bin natürlich schwer begeistert. Klasse fand ich allerdings auch bei unserem Intro, dass tatsächlich einer bemerkt, dass du 1966 schon kommentiert hast. Ja. Ich dachte, du wolltest da jetzt irgendwie drüber weggehen, weil du den 009 Ninja Seiler einfach nicht vergessen kannst, den Mann, der sich durch Sand und Erde buddelt, ohne auch nur mit den Zucken zu wimpern und sich dann Strohhalm nimmt, um zu überleben, bis zur großen Pause. Aber 1966 warst du schon in Order, alter Schwede.
Absolut. Und habe damals schon mit Senora Stimme kommentiert. Das heißt, wenn du einfach Jahrgang 33 bist, verstehst du, dann kannst du auch 1966 problemlos einfach auch das Wembley-Tor kommentieren und sagen, der ist nicht drin.
Der ist einfach mal nicht
drin. Der ist mal ganz einfach nicht drin. Shorty, bevor wir jetzt mal auf den Spieltag zu sprechen kommen, Spieltag 13 der Premier League Darts, es ist wirklich unfassbar umkämpft, es ist alles wahnsinnig eng beisammen. Vielleicht noch bezüglich der Stimmung und der Emotion bei Michael van Gerwen. Ich hatte das Gefühl, der war angefressen. Michael van Gerwen steht dann da vor dieser Leinwand und wird angekündigt. Und es gibt tatsächlich, ich meine, das kennen wir irgendwie so und hat auch so ein bisschen Tradition. Man pfeift ihn zunächst aus, ne, und dann marschiert er ein und dann bejubelt man ihn. Aber diese Pfiffe fand ich irgendwie hart. Die hab ich echt als schlimm empfunden.
Ja, das ist das große Ding, das große Mysterium. Wie kannst du in einer Traditionssportart wie Dart die Herzen erobern als Nicht-Brite? Mit einer unfassbaren Dominanz, die er an den Tag gelegt hat, wo er Leute zum Schmelzen gebracht hat, die absolute Gegner der nicht-britischen Dartkunst sind. Vollkommen egal, wer sie auch immer performt. Er hat keinen britischen Nachnamen, es ist uns egal. Er hat sie begeistert, er hat sie hinter sich ziehen können und jetzt haben sie sich ja alle für sich zu Hause in Ruhe angucken können, wie er nicht mehr mit der Situation klarkommt, wie er diesen Nimbus der Unbesiegbarkeit verliert, wie er damit umgeht, wie er immer wieder große, große Töne spuckt und sagt, wenn das Publikum wieder da ist, dann mache ich euch wieder fertig. Und ich habe damals noch zu dir gesagt, warte mal ab, was nach dieser Pandemie, wo wir da die Fans in welchen Lagern haben. Vielleicht haben da Leute Fans, die noch gar nicht wussten, was die ganze Halle ausrastet, wenn das Frettchen mittlerweile um die Ecke marschiert. Ja, was der für Qualität abliefert, für eine Spielfreude und für eine Selbstverständlichkeit, dass er da jetzt sowieso ist, wo er da eigentlich hingehört. Ich weiß gar nicht, was ihr euch alle so nervös hier umguckt. Ich bin Johnny Ferret, hier ist ja gar kein Thema, ich mach das schon. Und genau das Negative kriegt Van Gerwen. Der kriegt nach all diesen aufmunternden Worten im Internet jetzt wieder das Live-Publikum, was nicht so pro Van Gerwen ist. Weil irgendwann merkst du es ja, spaltet sich das immer mehr auf und die Leute bleiben an deiner Seite und manche gehen einfach. So. Und in Großbritannien, in Twitter, ist Van Gerwen zwar eine große Nummer, aber eben nicht in der Halle. So, da wollen sie ihre Workers man sehen. Und du hast heute gesehen, ich meine, wir haben mit James Wade und mit Nathan Aspinall mal noch gerade zwei Briten, die da mitwirken. Der ganze Rest hat mit Großbritannien nicht viel um Ohren. Also gab es da dann nicht unbedingt den Empfang, den Michael van Gerwen gewohnt ist, weil der ist irgendwie durch die Pandemie ein bisschen verzockt. Den muss er sich erstmal wieder erspielen, ja, finde ich. Ja. Die sind da gnadenlos.
Die sind da wirklich gnadenlos. Also ja. Ich hatte auch den Eindruck, dass Van Gerwen das nicht lustig fand. Also nee. Man irgendwie wissen.
Das hat auch seine Leistung.
Irgendwie wissen wir ja auch, das ist ein erfahrener Hund natürlich und der hat schon viel erlebt. Ja. Aber erinnerst du dich an diesen Walk-on, den es bei der WM gab, als jemand Wasser über sein, ne, da hat er ja Tränen in den Augen gehabt, da hat er ja geweint ein bisschen. Das hat ihn total überrascht. Und ich hatte den Eindruck, vielleicht liege ich ja auch falsch, es ist einfach nur mein Eindruck, dass ihn das echt gestört hat. Das ist ihm nahe gegangen.
Ja, vor allen Dingen, wie gesagt, du hast dir vorher diese großartigen Wege geebnet und hast dir mit Leistung die Herzen der Leute erspielt und jetzt kannst du es nicht mehr so rüberbringen und sie lassen dich sofort wieder fallen. Und die ersten, die da sind, sind vielleicht nicht unbedingt deine größten Fans, die gewesen und nehmen das als erstes erstmal zum Anlass, um dir zu zeigen, haha, wir sind immer noch die dir auf Hake stehen. Und das ist der erste Wind, den du bekommst und der ist so negativ für ihn, dass das wird ihn länger beschäftigen, glaube ich auch. Das würde mir getan haben.
46 Legs sind gespielt worden an diesem 13. Spieltag. Und wer ihn gestern Abend nicht verfolgt hat, dem sei gesagt, dass Johnny Clayton Gary Anderson mit 8-1 bezwungen hat. José de Sousa besiegt Dimitri Vandenberg mit 8-6 in den Legs. Dann gibt es den 8-3-Sieg von Nathan Aspinall gegen Michael van Gerwen. Und Peter Wright schnappt sich das Ding gegen James Wade, der mir übrigens gut gefallen hat, Peter Wright. Mir deshalb gut gefallen hat, weil er gierig war, weil er Bock hatte. Ja. Der hat endlich mal so eine Angriffslust in sich gehabt, die ich über Wochen vermisst habe oder über viele Spieltage vermisst habe bei Snakebite Peter Wright.
0-2, ne? Was?
Bitte?
0-2 und dann ging er, ich sag 0-2, ja, 0-2 und dann ging er ab.
Richtig.
Und dann ging er ab, ne? Und dann war so die Sicherheit irgendwie in ihn reingesickert, dass er eigentlich alles richtig macht, aber noch nicht zum Abschluss kommt. Und jetzt probiert er das aus, das war glaube ich gleich ein Elber oder so ein Zwölber, gleich so ein Riesengerät, Batsch. Und dann gab es den Konter von Wright, ja? Und da hat man gesehen, er ist gierig. Da hat er mal das Gesicht gezeigt, eigentlich will ich hier doch noch nicht weg. Eigentlich will ich hier doch noch was zeigen. Und vielleicht, also mir kam so ein bisschen, ich ich bin ja so ein bisschen durchgeknallt, dieser Adrian-Charakter hier, dieses Rocky geht dann zu seiner Frau und sagt, ich kann nicht boxen. Und sie sagt, ey, Quatsch nicht, gewinne. So, Joanne geht ins Krankenhaus und sagt, Peter, wenn ich wieder rauskomme, hast du das Ding hier gewonnen? Und so war für mich irgendwie so das Gefühl, bumm, Startschuss und jetzt geht's vielleicht nochmal los. Und durch die alle verrückten Geschichten und alle Querrechnereien und links und rechts noch ein paar Lecks liegen gelassen, 8-1 hätte auch niemand erwartet. Auf einmal sind 7 Lecks aufgefressen. Wer weiß, ob da nicht noch ein bisschen mehr Spannung jetzt wieder drin ist. Ne? Also ja. Dieses Rechnende ist ja, liegt mir ja nicht so mit diesen ganzen Hin- und Her geschungelt. Wenn der noch 2 und der noch 1 macht, dann kann der über einen Unentschieden mehr auf.
Ich glaube, wir können,
so viel Rechnerei,
wir können eins festhalten. Jetzt nach diesem 13. Spieltag, Peter Wright und James Wade, die jetzt beide 11 Punkte haben und 5 Punkte weg sind von einem Playoff-Platz. Sie werden das nicht mehr schaffen können an 3 Spieltagen. Also auch, das ist zwar rechnerisch, sie könnten auf 17 Punkte kommen, aber alle Playoff-Plätze oder alle Spieler auf einem Playoff-Platz werden mehr Punkte haben als 17 an der Zahl, die Peter Wright und James Wade maximal erreichen können. Shorty, ist das Publikum groß genug hier jetzt in Milton Keynes, um wirklich sehen zu können, ob es Einfluss nimmt auf das Spiel? Oder ist die Kulisse nicht mächtig genug?
Also erstmal ist die Wiedersehensfreude für alle 8 am ersten Tag gleich. Einfach ist erstmal wieder Publikum da. Es ist Action hinten dran. Es ist von der Geräuschkulisse her ja jetzt quasi keine neue Umgewöhnung oder sowas. Wir hatten es ja mit den Geräuschen unterspielen in den Spielsituationen ja schon reinigermaßen ausgeglichen. Aber es ist Bewegung hinten dran. Es ist nicht mehr dunkel, der Raum. Es ist ja ein Atmen, ein Klatschen, ein Vibrieren im Raum. Es ist wieder neu mit Umgehen. Und man hat gesehen, dass dieses wenn sie dann auf, war sofort wieder da.
Bei James Wade und Peter Wright. Das war genau der Moment, wo die Zuschauer Einfluss nahmen auf das Spiel, ne?
Ganz genau, ja. Wo wir das sofort wieder gesehen haben, der Faktor Zuschauer ist einfach unberechenbar, weil in welchen Situationen sie sich dann auch dazu verreißen lassen, die Spieler darauf zu reagieren oder da irgendwie mitzuzocken in der Geschichte, weiß man ja auch immer nie. Es gibt ja Stone Cold Faces und Poker Faces da oben, die das gar nicht anbockt und andere gehen schon beim ersten Dart steil wie verrückt und versuchen dann noch diese Extrakurve zu performen und lassen sich rausbringen. Also so war es ja dann, glaube ich, auch, dass Wade den dann nicht getroffen hat und Wright das nächste Break machen konnte in der Situation. Ja. Und dann ist die Lücke hier jetzt 3-mal, glaube ich, an dem Abend, in Sekunden zu einem 1-5 geworden, wo man eigentlich ein 4-3 oder vielmehr ein 4-2 oder sowas auf der Uhr hatte. Und auf einmal wird das riesig, riesig brenzlig. Ne? So, und der Einzige, der gar nicht mehr zurückkommen konnte, war halt Anderson. Ne?
Ich finde so die Frage, ob die Kulisse groß genug war, finde ich deshalb wichtig, weil wenn dem so war, hat keiner der Debütanten Schwierigkeiten vor Publikum zu spielen. Dann hat also José de Sousa, wo wir vielleicht alle gedacht haben, na, wart mal ab, ne? Er hat das noch nicht so wirklich gezeigt von einer großen Kulisse. Der hat es gut performt. Vor allem ein Johnny Clayton hat es unglaublich gut performt, unheimlich konstant, hat überhaupt keine Fehler gemacht gegen Gary Anderson. Und dann zählt dieser Publikumsfaktor nicht wirklich. Dann stimmt das nicht, was dir Van Gerven und Gerben Price sagen. Wenn Publikum da ist, ticken die Uhren wieder anders. Das stimmt nicht, das ist gelogen.
Ja, so sagen wir mal 70%. 70% war das der Wunsch der Vater des Gedanken, weil die Jungs haben das ja positiv bekommen. Ein Johnny Clayton ist anders begrüßt worden wie ein Michael Van Gerven. Ein José de Sousa wird anders beäugt wie ein James Wade. Ja, weil James Wade ist eine alte, gute Jacke, die 99 bis 100 performt und da kannst du immer drauf bauen. Und ein José de Sousa kann dir 120 in your face geben und kann aber auch eine 79 spielen und sich nochmal 15 Mal dabei verrechnen und dann grinsen wie, ja, Humpty Dumpty. Ne? Also alles ist dabei bei dem Kerl. Das ist neu, das ist aufregend, das ist fresh. Und die haben ihre Lobby sofort gehabt. Ja, die sind da gleich mit den Erreichten auf ein sehr wohlwollendes Publikum gestoßen, sind applaudiert, reinmarschiert in die Halle und haben abgeliefert. Und gerade Johnny Clayton, also was für ein Quantensprung, was der da für positive Energie rauszieht aus diesem Zusammenspiel mit dem aktuellen Weltmeister, seitdem brennt bei ihm einfach nur noch die Zündschnur. Und bin wirklich gespannt, wo der Kerl noch abfliegt. Also der Zuschauerfaktor ja, aber gering. Also noch nicht wirklich außer aussagekräftig bei 800 Mann. Ich denke, bei ja wirklich knackevoller Halle, sagen wir mal wirklich U2-Arena 10.000 Mann, dann können wir wieder reden davon, dass du wirklich affected bist. Aber bei 800 Mann, das kannst du noch handeln, auch als Debütant. Da bist du schon durch einige große Turniere in deiner Heimat, Local Pubs, Local Heroes, Qualifikationswege dahin, da waren es schon bei 3, 4, 5, 6, 7, 800 Zuschauern. Ja. Das kannst du handeln.
Ich meine, gerade Johnny Clayton kann es sowieso handeln, weil der auch schon Turniere gewonnen hat vor größeren Kulissen. Lass uns den Tag jetzt mal so ein bisschen genauer durchgehen. Also es ging los mit Johnny Clayton gegen Gary Anderson. Das 8:1 klingt wie eine absolute Klatsche, die es nicht war. Ja. Gary Anderson scored gut, spielt 105 Punkte im Schnitt. 105 Punkte im Schnitt, das hat er in den letzten Monaten nicht oft geschafft. Aber hat große Schwierigkeiten auf Doppel, hat nur eine 12% Doppelquote. Auch weil er, wenn er denn zum Doppel kam, oft auf Bullseye gehen musste und nicht einmal das Bullseye getroffen hat. Aber somit hatte der so seine paar Möglichkeiten, er nutzte sie nicht und Clayton bestrafte ihn dafür, also in feinster Manier. Also das ist wirklich eine ganz hohe Qualität, dass du dann den Gegner auch nicht mehr reinlässt. Ich glaube, wenn Anderson so ein, zwei Momente bekommt und er gewinnt die Legs, ist der dem auf den Hacken und dann wird es ganz eng.
Ja, ganz genau. Das hast du ja da bei Dimitri nochmal gesehen und Jose, wo eigentlich auch die Wiese gemäht war und auf einmal wird das nochmal eng, die Kiste, weil da noch ein bisschen Ungewissheit und ein bisschen Unsicherheit und Unerfahrenheit bei war. Aber bei Johnny Clayton hast du es gesehen, jetzt muss ich ihm wehtun. Der macht das erste Mal einen Bullfehler, zack, gekontert. Der nächste Leck sofort wieder auf Bull 121, beide Male auf kleinen Bull beendet. Also knapp dran, aber das ist wie ein Drahtklatscher. Also nicht so das Problem. Der ist knapp dran, aber eben nicht drin. Kassierte ihn mit 124 auf Bull in your face. Das tut nochmal weh, zack. Nächste Leck geht weg, wieder ein Bullfinish. Ich glaube 84 oder was er sich dann da zurechtgebastelt hat, trifft das Bull wieder nicht und schon geht das von 1:4 auf 1:7. Und du stehst da und sagst, Alter, was ist hier los? Ich habe eine Chance nach der anderen und treffe diesen einen entscheidenden Dart nicht. Ja, und Clayton nutzt alles aus, ist natürlich dann wieder genau das, was ich ja so gerne sage, gegen alle Statistiken, liegt im Average hinten und ist aber in der Doppelquote vorne. So, was ist das wichtige Ding? Die Doppelquote, die wieder mal alles entschieden hat und er bestraft ihn mit diesem tollen Spiel. Ich glaube, beide waren am Ende über 100, oder? Und das ist so eine Top-Qualität. Ja,
also nochmal, Anderson spielt den höchsten Average des Abends, ne, mit 104,48. Ja. Clayton bei 101,24 hat dazu diese 57% Doppelquote. Ja. Und ich finde, so ein Moment, der genau den Unterschied gezeigt hat, war die Situation, als Anderson versucht, 125 zu checken, und zwar über den Königsweg sozusagen, ne, über Bullseye, Single Bull, Bullseye. Ja. Und er spielt Bullseye, Single Bull und trifft dann am Ende nochmal das Single Bull und verpasst knapp. Und Johnny Clayton als Antwort räumt mal eben 124 Punkte, übrigens über das Bullseye ab. Also er zeigt ihm mein Freund, ich bin einfach diese 3% besser als du heute und darum geht es am Ende auch für mich aus.
Ja, aber in der Deutlichkeit war es dann wirklich klar, also krass, weil so ein Spiel musst du auch erstmal nach Hause bringen dann als Gegner, wenn dein Gegner einen 105er scored und du mit 102 dich eigentlich top fühlst und kaum Fehler machst. Dich das aber unfassbar beruhigt, wenn du immer wieder siehst, wie der Kerl ein ums andere Mal einen Dart hat und ihn vorbeihaut und du den mit dem letzten triffst, dann wird deine Brust mit jedem Versuch immer breiter und breiter und du hast es gerade nochmal erwähnt, diese 124 in your face, das macht dich also betonhart, danach hast du überhaupt keine Angst mehr, irgendeinen doppelt zu treffen. Das hat er ja dann auch durchgezogen. Also Hut ab davor von Johnny Clayton und irgendwie seiner Gewissheit, dieses Spiel ganz klar zu dominieren und zu gewinnen. Sah nie irgendwie wackelig aus,
fand ich. Ja, fand ich auch. Also der hat mich echt überzeugt, war auch für mich wirklich der stärkste Auftritt. Ich habe jetzt gerade nochmal die Tabelle vor mir, die wir jetzt einfach nochmal runterlesen können, damit wir auch da nochmal alle den Überblick haben. Also jetzt die neue Nummer 1 ist Nathan Aspinall. Aspinall hat genauso wie Van Gerven 17 Punkte, aber er hat die bessere Leg-Differenz, natürlich auch wegen des heutigen Spiels. Er hat Van Gerven mit 8:3 geschlagen und steht bei plus 20, Van Gerven bei plus 16, was die Leg-Differenz betrifft. De Sousa ist die 3, Johnny Clayton ist die 4, Dimitri Vandenberg rutscht aus den Playoff-Plätzen raus und er war über viele, viele Spieltage jetzt hinweg in den Playoff-Plätzen drin. Auf 6 ist Gary Anderson, 7 ist James Wade und 8 ist Peter Wright. Wie gesagt, ich glaube nicht mehr, dass die eine Rolle spielen, auch jetzt Anderson mit 12 Punkten, der jetzt hat 4 Punkte Rückstand auf einen Playoff-Platz, der hätte schon diese 4 Siege benötigt am Stück, glaube ich, um sich da vorne reinzuspielen. Ich glaube, das geht jetzt nicht mehr.
Ja, man muss das eben so sehen, Gary Anderson hat heute auch eine stabile Leistung gezeigt. Er hat heute auch sehr gut gespielt und wir haben ja gesagt, er ist noch ein bisschen auf so einer Formsammlung und das war heute schon ein gutes Bild, aber er war heute chancenlos. Also von daher wird es auch in ihn reinsickern. Diese Premier League geht nicht unbedingt über Gary Anderson. Also da wird es vielleicht noch mal ein paar gute Spiele geben, hoffentlich auch weiterhin der Kampf da noch was ausrichten zu wollen. Aber ja, wie gesagt, Gary Anderson hat heute eine Leistung abgeliefert, die wirklich ansprechend war, aber nicht gereicht hat, schlicht und einfach.
Dimitri Vandenberg, wie bitter ist das deiner Meinung nach, dass du jetzt da aus den Playoff-Plätzen rausrutscht und auch dann so die Gefahr siehst, verdammt, jetzt werde ich am Ende noch abgefangen und bin dann doch nicht mit dabei?
Ja, ich habe mir ganz vor dieser Show nochmal eben kurz so die Platte gemacht. Sag mal, was haben wir beide gesagt? Wer könnte von diesen dreien noch rausmarschieren? Ist es Espinel? Ist es D'Souza? Ist es Dimi? Was könnte da passieren? Und ich habe gesagt, der Einzige, wo es mir vielleicht schwerfällt, aber möglicherweise wäre Dimi, weil der noch am wenigsten Erfahrung hat mit diesen ganzen Geschichten und seinen Sieg am weitesten zurückliegt. Ja, sein Sieg war im Matchplay vor unendlich langer Zeit gefühlt. Und seitdem ist er... Bei dem World Matchplay war er der Dominator. Danach ist er wieder in die gleiche Ebene gerutscht wie all die anderen, wo dieser Tagessieg entscheidet. Und der ist ihm oft genug dann nicht gelungen. Und jetzt auch bei der Premier League ist dieses sehr, sehr gute Start zu haben und jetzt eingecashed zu werden. Und alle rufen ihre Leistung ab, nur ich nicht. Dieses Gefühl, was sie da in ihm rein sickert, ist jetzt natürlich mit Ranglistenposition 5 eine absolute Katastrophe, Beschädigung über dieses... nicht mehr Herr der Lage zu sein, wie noch am Anfang dieser Premier League, wo er mit Nathan Espinel einfach hier von Rekord zu Rekord geeilt ist, stabil gespielt hat, wie verrückt. Und jetzt ist wieder irgendwo ein loses Ende, wo er hinterher eiert. Und jetzt ist er Fünfter. Brutal.
Hattest du nicht gesagt, der Espinel schafft es nicht? Weil er nämlich jetzt auf den Van Gerven trifft? Ich weiß es nicht, ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher.
Ja, ich sag ja, ich habe zumindest leider nicht mehr ganz reinziehen können. Ich meinte, eins von diesen beiden Dingen hätte ich gesagt. Aber also von mir aus kann es auch Espinel sein. Aber den hatte ich, glaube ich, mehr mit auf der Uhr, dass der diesen mir doch egal Charakter. Wenn ihr alle meint, ich bin scheiße, dann gebe ich erst richtig Gas. Dann werde ich erst richtig heiß, weil das ist ja eigentlich so ein bisschen seine Lebensgeschichte. Ich will diese Karriere als Dartprofi. Ihr wollt das alle nicht, also mache ich es erst recht. Ja, ihr glaubt alle, ich bin vielleicht das schwächste Glied, glaubt alle nicht an mich, dann mache ich es echt recht und er hat heute abgeliefert. Also möglicherweise, ich sage ja von Woche zu Woche, ich will mich da gar nicht groß aus der Affäre ziehen, aber ich glaube, einen der beiden habe ich rausgenommen aus dem Set der Vierer, die da nicht durchgehen und ich meine, es wäre Dimi gewesen. Aber
okay.
Kann natürlich auch genau andersrum sein.
Und da werden uns ganz bestimmt viele unserer Hörer werden ganz genau uns sagen, was da Sache ist. Nathan Espinel, mir hat das Interview mal wieder richtig gut gefallen von ihm, dass er nach dem Sieg über Van Gerven gegeben hat. Vor allem fand ich gut so seine Art und Weise, wie er offenbar in diese Partie reingegangen ist, wo er gesagt hat, klar, ich will gewinnen, das will ja jeder. Aber egal, ob ich gewinne, ich werde es jetzt genießen. Ich habe das immer schon genossen, vor Publikum zu spielen und ich werde es genießen und er hat es geschafft, das wirklich auch für sich ganz positiv zu nutzen, dass er da ist und dass er auch gefeiert wurde. Er hat über beide Backen gestrahlt, er fand es Wahnsinn, dass die Fans seinen Namen gesungen haben und er hat das extrem genossen und auch auf sein Spiel einfließen lassen. Also der hat sich so einen guten Moment verschafft und hat das auch in die Partie reinbringen können. Und das ist ein cooler Move von ihm. Das klingt so einfach, manchmal ist das verdammt schwer, ne? Van Gerven will das ja eigentlich auch machen, aber der schafft es zum Beispiel nicht.
Ja, genau. Da ist ja irgendwo die Pipeline dann unterbrochen. Und da siehst du es par excellence bei Ace Espinel, ja, diese positive Bestärkung, Energie aus dem Publikum ziehen und aus dieser Grundidee, warum bin ich Dartspieler geworden? Weil ich gerne vor Publikum performe und es mich unwahrscheinlich anmacht, wenn sie jubeln und schreien, wenn ich 140 werfe oder was ich 9er checke oder sonst was. Und Michael weiß genau um dieses Gefühl. Natürlich hat er da auch Bock drauf, das wieder zu erleben, aber er findet zurzeit den Weg einfach nicht zurück zur Konstanz und Sicherheit, die ihm während des Spiels endlich wieder den Michael Van Gerven werden lässt. Dass er abseits des Boards immer noch der große Mann ist, der gejagt werden muss, der die Rekorde aufgestellt hat, der immer noch sich zurücklehnen kann und sagt, ja, nun warte mal ab, da wo ich schon hingespuckt habe, müsste ich erstmal hinfliegen. Ne? Also macht mal sinnig hier, ja. Aber sich immer wieder den aggressiven Fragen ausstellt, was ist denn mit dir? Wo ist deine Karriere? Was ist denn jetzt los? Und immer wieder sagt, ich werde zurückkommen, ich werde besser sein, es wird gehen. Und jetzt fängt er sich quasi eine Klatsche ein vom Publikum, die mit Pfeifen empfängt und er bringt seine Leistung nicht auf den Tisch. Also wieder eine Nacht voller Ungewissheit und Generve im Kopf von Michael van Gerwen. Mal sehen, wie er morgen aus Hütte kommt.
Ich habe ja heute mit Flo Hempel kommentiert. Und Flo glaubt ja, dass der Van Gerwen vielleicht noch Probleme haben wird, einen Playoff-Platz am Ende zu haben. Und ich finde, das könnte tatsächlich passieren. Der hat jetzt vom Restprogramm, also er muss jetzt am Dienstagabend, muss er gegen Gary Anderson ran. Dann spielt er gegen José de Sousa und abschließend gegen Peter Wright. Peter Wright wird wahrscheinlich so sein, dass der dann in der Situation ist, wo er keine Chance mehr haben wird auf dem Playoff-Platz. Aber der hat Bock vor Publikum, das hat er heute gezeigt, und der hat Bock auf Van Gerwen. Und er hätte, glaube ich, Riesenbock, den auch aus den Playoff-Plätzen rauszukegeln.
Wenn es denn da auf Messerschneide stehen würde, wäre das wahrscheinlich so ein Ding, was ihnen endlich mal wieder Motivation und Kick geben würde, ja. wenn es denn tatsächlich so am Donnerstag stehen würde, dass es da das Schipplein an der Waage Peter Wright wäre, ich glaube, dann ist der heiß wie die Sonne, wie du so schön sagst. Ja. Also von daher bin ich mal gespannt drauf. Aber es ist schon, wie ich ja schon eingangs sagte, sehr viel Rechnerei, sehr viel Technik, sehr viel, jeder Tag ist ein anderer. Ein 8:1 ist heute wichtig, morgen ist ein 8:5 wichtig, weil sonst der Mann 8:6 gewonnen hat, dich dann wieder um 3 da überholt und da kommt noch mal einer von links und du legst dich hier fest und das letzte Spiel entscheidet doch noch mal, obwohl das eigentlich gar mit dem Ganzen gar nichts mehr zu tun hat, aber für den einen doch wieder 2 Legs kostet und oh, hör mir
ja,
auf.
Ja, aber wichtig ist ja, dass der Fünfte, Dimitri Vandenberg, nur 2 Punkte weniger hat als der Van Gerwen.
Ja.
Ne? So, das ist ja wichtig. Theoretisch kann es sich, morgen Abend kann die Situation sich verändern. Dann können,
richtig, ne? Genau.
Also das ist
dann
schon
kann cool. Der ganze Spaß losgehen. Und das ist ja genau das, was wir immer wieder sagen, diese Liga, die so belächelt wurde aus, naja, Qualität müssen wir mal abwarten, schauen wir uns da mal rein, hat so viel heiße Sachen schon erlebt und die ist so unfassbar spannend und eng noch, dass wir tatsächlich über einen Mann reden, der eine ums andere Mal sich die 25 greift als Top of the Table dieser ganzen Veranstaltung, der das Ding 6-mal gewinnt und jetzt tatsächlich noch erwischt werden kann. 3 Tage vorher, um dann noch auf Platz 5 landen zu können. Was für ein Damoklesschwert das für Michael van Gerwen ist, das wäre mal so eine Frage, die ich ihn unwahrscheinlich gerne stellen würde.
Ja.
Ich weiß gar nicht, was er darauf antworten würde. Denkst du im Bett drüber nach, ob du dieses ganze Ding noch verkacken könntest und am Donnerstag hier tatsächlich nach Hause fährst? Oder nicht? Weiß ich auch nicht. Kommt wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung.
Der sagt doch, niemals, weiß ich auch nicht. Der sagt, auf jeden Fall bin ich dabei. So wie der tickt. Oder? Also, der hat nicht.
Ja, was anderes wäre schon wahrscheinlich gerade dem Gemütszustand der Wahrheit näher. Wenn er was anderes sagen würde, als klar,
das, weiß ich das ja Eingestehen nicht. Von Schwäche gehört irgendwie nicht ins Repertoire des Michael van Gerwen. Aber Schotti, pass auf, ich habe gedacht, nach diesem Abend, ne, vor Publikum, der irgendwie echt Spaß gemacht hat und ich hab wirklich Spaß gehabt, finde ich, müssen wir ganz dringend eines nochmal ganz kurz hören. Warte eben.
Hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zum The Zone Podcast. With the one and only Elmar _ Paulke. Und with the one and only Shorty, Thomas.
Kommen Sie näher, kommen Sie ran. Hier werden Sie genauso beschissen wie nebenan. Kommen Sie los.
Mich haben so viele angeschrieben und geschrieben, das ist unfassbar. Ich soll das auf jeden Fall unbedingt komplett abspielen, aber das werde ich nicht machen.
Das ist wie Meatloafs Version Look in the Review Mirror. Ey. 13,5 Minuten, 2 Waschgänge später ist er endlich fertig.
Oh Mann.
Mit Herzschmerz.
Oh Mann. Also,
ja, das ist ein Top-Intro.
Das ist ein Top-Intro von Friederike. Also, wir schließen Spieltag 13 jetzt einfach mal ab, weil wir ja auch wissen, dass diejenigen, die vielleicht den Podcast am Mittwoch oder am Donnerstag hören, dann nicht mehr den aktuellen Stand haben, sondern wir einfach klar, heute Abend darüber reden, damit wir zumindest da aktuell sind. Schauti, wir müssen dann natürlich über Fußball reden.
Ja.
Werder ist abgestiegen. Die Kölner schießen in der 86. Minute das 1:0 gegen Schalke 04 und dadurch haben sie den Relegationsplatz und damit ist das ein absoluter Pflichttermin für euch alle hier auf The Zone einzuschalten.
Mittwoch.
Wenn es da am Mittwoch 18:30 gegen Kiel. Ja. Kiel verliert, also Kiel verliert 2-3, ja. Das letzte Spiel jetzt in der zweiten, und darum sind die nicht direkt aufgestiegen. Also das ist auch ganz bitter. Zu Hause verlieren die 2-3 gegen Darmstadt.
Ja. Ja. Ja, so ist das mit den Auf- und Abstiegsgedankengängen, weil ich hatte ja irgendwann mal den Gedankengang, komm, jetzt ziehst du mal den Rest der Saison von Werder rein. Die letzten 10 Spiele habe ich tatsächlich
geguckt. Ja, das hast du doch erzählt, das ist ja genau.
Und was haben wir da gemacht? Ich glaube, ein Punkt.
Wie? Du hast genau recht, ein Punkt habt ihr jetzt. Ja.
Also
wie ist denn die Stimmung in Bremen?
Ich muss ganz ehrlich sagen, da wir ja immer noch weit entfernt sind von irgendwelchen großartigen Kontaktaufnahmen, Treffen oder sonstigen Geschichten, in meiner Altersklasse sozusagen, ist der Kontakt ja, der in meine Richtung getragen wird von meinem Team, nicht so Werder-lastig, weil sie ja wissen, bei mir ist das eher gefährliches Halbwissen. Ich kann da nicht viel mit anfangen, ich bin immer froh, wenn sie gewinnen und wenn nicht, dann geht für mich die Welt halt nicht so weit unter wie für andere Leute. Aber so die Grundstimmung in Bremen ist, glaube ich, nicht gerade happy und ja, natürlich wissen wir hinterher immer wieder viele alles besser und alles mehr und so, aber auch der Sarkasmus tobt wie verrückt, wie es dann heißt, jetzt ist natürlich in der zweiten Liga ein Derby nach dem anderen am Toben, jetzt geht's ja wieder richtig zur Sache und die Fahrten machen Spaß, irgendwas von Dynamo habe ich gelesen, da ist dabei, dann haben sie wieder die Hamburger Derbys und weiß ich nicht was alles, also... Von daher klingt es doch schon mal cool. Möglicherweise sind es dann auch wieder Eintrittspreise, die überschaulicher sind, denke ich mal, für die zweite Liga. Und vielleicht sind es dann auch mal Spieler, die quasi den Fußball noch lieben und nicht den, nicht nur aufgrund von irgendwelchen guten 6, 7, 8 Monaten mit Beträgen gehandelt werden, wo einem schwindlig wird und dann jahrelang nicht abliefern. Und da haben wir ja nun auch so den einen oder anderen Storch im Salat in unserer Mannschaft, der da durch die Gegend tobt und sich Profi schimpft, aber dann doch eher dazu taugt, irgendwie eine Fahne aufrechtzuhalten, vielleicht an der Ecke und dabei still zu sein. Aber das gelingt ihm auch nicht so wirklich. Also
aber
wir haben da auch den einen oder anderen Fehler, den wir da noch haben, aber das wird auch ausgemerzt. Ich glaube, mit einem coolen Team und mit einem neuen Trainer, wer auch immer es denn nun wird, wird es vielleicht für Werder in der zweiten Liga vielleicht sogar tatsächlich um den Wiederaufstieg gehen. Mal gucken, was da so ist.
Das ist einfach jetzt mal von dir so eine These. Was ich gelesen habe, irgendwie ist, dass die halbe Mannschaft zusammenzubrechen droht, weil viele einfach jetzt auch den Verein veranlassen werden. Aber völlig wurscht, wir wollen nicht über Fußball sprechen. Ich finde nur, und das finde ich jetzt gar nicht, weil es um die Bundesliga geht, ich bin eigentlich ganz froh, dass dieses Modell Thomas Schaaf nicht funktioniert hat. Das war mir irgendwie zu einfach. Also weißt du, dass du einen Spieltag, bevor das Ding durch ist, sagst, ach weißt du was, jetzt hole ich mir den Schaaf, weil mit dem habe ich doch vor ein paar Jahren mal die Meisterschaft gewonnen. Nee, so einfach ist Profisport nicht. Da bin ich auch froh, dass das, also ne, mir tut es leid für Werder Bremen, ne, verstehe mich nicht falsch. Ich finde auch einen Verein, der so dringend in die erste Liga gehört, aber das war kein gutes Management. Der letzte Rettungsanker irgendwie, aber der hat keinen Sinn gemacht.
Nein, überhaupt nicht. Also gerade vorher mit den Brüsten, wie lange doch die Trainer sich an Werder binden, dass es hier Karrieren gibt, die über ein Jahrzehnt dauern als Trainer. Das ist ja auch selten genug im Profisport. Und dann so ein Ende für Kohfeldt war auch ein bisschen arg übersichtlich und kein feines Händchen, wo sie doch immer so mit ihrem familiären Aufsichtsrat und Gefummel und Geklüngel da in der Gange sind, war das eine Nullnummer. Aber da hat Werder ja dieses Jahr... Oder die letzten 2, 3 Jahre ja schon keine Probleme mehr mit Nullnummern zu bringen und die dann zu erklären mit irgendwelchen anderen, die schuld sind, nur wir halt nicht. Also von daher geht's jetzt einfach mal in die zweite Liga, das Leben geht trotzdem weiter. Und wie gesagt, ich hoffe, die Karten werden ein bisschen billiger und die Dauerkarten werden vielleicht nicht mehr vererbt, sondern sie sind vielleicht wieder mal erschwinglich und erhältlich. Wir werden sehen, was da so los ist.
Jetzt haben wir 23.41 Uhr, es ist mitten in der Nacht, Shorty.
Coca-Cola.
Du hast Koffein, das du dir reinwirfst. Weil es jetzt mitten in der Nacht ist, müsste eigentlich jeder von uns eine dunkle Geschichte seines Lebens erzählen.
Eine dunkle Geschichte meines Lebens.
Hast du als Kind mal gestohlen? Nee. Sachen gestohlen? Ich habe das gemacht.
Nee.
Und ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich war. Und zwar habe ich, habe ein Hanuta gestohlen aus einem Supermarkt. Und bin, weil ich so ein schlechtes Gewissen hatte und weil ich so ein brutaler Bandit war, zu meiner Mutter gegangen und habe ihr das gebeichtet und bin dann mit 30 Pfennig zum Supermarkt gefahren und habe gesagt, ich habe einen Hanuta geklaut, hier sind die 30 Pfennig.
Wow.
Das ist wirklich eine Räubergeschichte.
Ja, und das bildet den Charakter. Muss auch die Eier haben, dann zu sagen, hey, ich war das, hier sind die 30 Pfennig. Man sieht sie, ich gehe jetzt einen Obststand überfallen.
Ja.
Nein, ist klar, das ist nicht witzig, aber das ist, war dir das eine Lehre? Wieso denkst du an einen Hanuta, was dich 30 Pfennig gekostet hätte?
Ja, ich war ja irgendwie, keine Ahnung, ich war 10 oder sowas, ne? Irgendwie,
Ist irgendwas passiert, Elmar?
Nein, es war einfach der Reiz, ich hoffe, ich erinnere mich da richtig, es war wirklich der Reiz, einfach mal was mitgehen zu lassen, ne? Also jetzt gar nicht, ich wollte niemandem wehtun damit, aber ich hatte den Reiz, dass ich was Verbotenes vielleicht mache. Das mal ausprobieren, wie es mir geht damit, wenn ich das mache. Und mir ging es nicht gut damit.
Ja, spannendes Experiment. Da bin ich ja auch so ein bisschen froh, dass dir nicht noch mehr Blödsinn eingefallen ist.
Ja.
Also ich drehe den einfach mal da, weil ich will mal wissen, wie das ist. Ich fahre mal mit dem Fahrrad jetzt hier in den Baum rein und nicht drum rum, weil ich muss einfach mal wissen, wie das ist.
Findest du, dass diese Hanuta-Geschichte genau danach klingt, dass ich noch viel, viel schlimmere Sachen fast gemacht hätte?
Hätte es machen können, ja. Deswegen bin ich ja froh, dass du in so einem behüteten Umfeld groß geworden bist, dass deine einzige Leidenschaft dich zum Schokolade geführt hat eigentlich.
Ja, bis heute.
Ja, das stimmt allerdings. Das kann ich nur bestätigen. Der atmet die Dinger ein, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Mich und meine Haribo-Leidenschaft verurteilt er aber selber 6 Kilo ohne Knochen.
Nein, aber ich mache jetzt gerade keine Süßigkeiten.
Nein?
Kein Zucker oder wenig
schon wieder.
Zucker. Ja, schon wieder. Genau.
Und deswegen auch immer noch die nasale Stimme, weil ich habe immer gehört, die Leute, die am anfälligsten sind für irgendwelche Erkältungen, sind so die Leute, die sich nur von Körnern und all dem gesunden Zeug ernähren.
Du, ich habe diese Erkältung tatsächlich immer noch und sie geht irgendwie nur langsam weg, aber ich habe mich inzwischen 4-mal testen lassen. Also ich bin nicht positiv, es hat nichts mit
Corona zu tun. Nein, du bist nur pro Grippe sozusagen, du bist einfach erkältet. Ja. Also wie es hier in den letzten Tagen ja auch wieder totales Wirrwarr ist, es ist auch hier wieder in Bremen absolut morgens kalt, mittags warm und abends dann wieder bitterkalt. Also es ist kaum eine Sache, die du nicht anziehst, um den Hund 10 Minuten zu lüften. Das ist wirklich Wahnsinn. Aber es darf ja auch eigentlich nicht mehr so lange dauern. Ich will ja auch mal langsam ein bisschen Sommer haben hier, oder?
Ja, du, und wenn du, ich bin Bahn gefahren und dann hast du so einen Tisch. Da musst du nur einmal ganz kurz husten und dann schnäubst du noch einmal in dein Taschentuch, dann ist dieser Tisch wieder, bist du wieder alleine da. Die Menschen stehen auf und haben Angst. Sie haben echt Angst.
Ich bin ja auch einer, der ein Allergiker ist und so Hausstaub von Katzenallergien und so Geschichten hat. Und ab und zu fahre ich ja nun auch mit der Bahn durch die Gegend. Und wenn ich mich dann irgendwie so mal so etwas räuspere, also bei mir ist das ja dann auch gerne mal eine Minute lang, und so die Lunge neben mir tanzt da, dann sehe ich auch den einen oder anderen Kopf, der sich dann doch besorgt umdreht und sagt, na, schon Probesterben da angesagt? Oder was macht der Kerl da? Wieso hustet der so? Ja, also das ist wirklich wahr. Die Leute sind da wirklich ein bisschen feinfühliger, wenn du mal Hatschi sagst oder hustest, dann dreht sich schon gleich einer hektisch um. Was ist hier los?
Sie, ist ja auch gesichert. Sie haben zurzeit Angst vor den Mitmenschen. Sie haben tatsächlich Angst. Das ist verrückt.
Man muss sich erstmal wieder ein bisschen aneinander gewöhnen, weil ich hatte ja nun das, das Privileg, in der Pandemiezeit arbeiten zu dürfen und durch Deutschland zu reisen. Und wenn die Bahnhöfe sich jetzt wieder so richtig füllen, ja, das war ja eine gespenstische gehende Leere, so 70, 80, 90 Leute, wo du sonst 700, 800 Leute hast, die mit dem Zug fahren. Ist ja nun wirklich übersichtlich. Es macht natürlich das Ein- und Aussteigen wirklich rasanter und wirklich auch entspannter, aber sich jetzt wieder dran zu gewöhnen, an die Geräuschkulisse, an all das Gebrabbel, Gemurmel, Geschreie, Gekreische, Gerenne und dann auch noch die, also es wird wieder lauter, es wird wieder anstrengender im öffentlichen Leben, sagen wir es einfach mal so. Was natürlich aber auch irgendwie total den Beruhigt-Button drückt, so dass es ist doch noch. Wir sind noch nicht so einem Legend, es sind doch noch Menschen da, sie sind noch da, es sind noch so viele da. Es ist noch alles irgendwie noch nicht ganz normal, aber es wird langsam wieder voller.
Ja.
Das ist cool.
Was ist denn deine dunkelste Dart-Geschichte? Hast du so eine ganz, hast du eine harte Dart-Geschichte, die du hier zum Besten geben kannst?
Ich wüsste jetzt nicht. Also mein Leben ist ein gar hartes, aber ansonsten, ich habe keine harten Geschichten, weil ich wüsste nicht, was ich hart nennen würde wollen. Also alles, was ich erlebt hat, hat mich zu dem Vogel gemacht, der hier sitzt. Und ich weiß nicht, harte Geschichten. Also für mich waren sie vielleicht eher ulkig, witzig oder sonst was. Ich wüsste nicht, was eine harte Geschichte ist. Weiß nicht, was meinst du?
Nein, ich habe, das ist ja, das musst ja du auch wissen, das empfindet ja jeder anders. Also, ne, von einer Geschichte, von der du selber denkst, würde ich vielleicht heute nicht mehr machen, habe ich damals gemacht, weil es halt die Umstände gebracht haben.
Mm. Mm,
nein, nee, ist ja auch egal. Nee,
mir passieren da ja nur immer diese Dinge. Das ist ja das Problem. Ich habe ja nun schon x Sachen von mir erzählt, die mir so passiert sind im Dartleben, aber nie habe ich die ausgelöst. Also quasi nie war ich derjenige, der diese Idee hatte. Ich habe sie mir immer eingefangen, diese Idee. Ich war immer Gegenstand von Hohn und Spott. Ich war immer derjenige, der ja gerne dann dafür benutzt wurde, um dieses mal auszuprobieren, diese Idee, die sie dann hatten. Ja, keine Ahnung. Aber nie selbst so jetzt, so dass ich dunkle Stunde und heute drüber lachen könnte, sowas wie Hanuta-Clown oder so, fällt mir gerade so nicht ein. Ich hatte halt, meiner Mutter halt mal gesagt, ich gehe mit meinem Bruder auf seine Abschlussfeier und ich bin sicher um 10 zu Hause, Mama, ist keine Frage. Dass das dann morgens um 10 ist und fast unter Polizeischutz ist, hat sie natürlich nicht von mir den Abend vorher gedacht und gehört. Mein Bruder war mit 16 mit der Schule fertig und ich bin ja nun mal 2 Jahre jünger, also bin ich mit 14 damit hin und habe mir dann alles in die Figur geschüttet, was an Alkohol zu finden war. Ja, und dann habe ich natürlich meiner Mutter gesagt, klar, ich komme dann auch gleich mit dem Bus nach Hause. Und dann bin ich erstmal 12 Stunden eingepennt. Aber nicht da, wo sie dann gedacht hätte, wo ich war, sondern eben halt an der Bushaltestelle.
Wie alt warst du da?
Junge, 14.
Ach du Schande.
Ja, ja, und dann habe ich da so meine 8 bis 10 Stunden an der Bushaltestelle geschlafen, auf dieser Dorfbushaltestelle. Und dann bin ich irgendwann mal wach geworden, weil dann doch mal ein Bus ein bisschen lauter gebremst hatte. Bin ich da eingestiegen, rein nach Hause, ab nach oben und bin dann auf dem Weg nach oben wieder auf den Treppen verendet. Ich hatte keine Energie, ich war saftlos, kraftlos und verwirrt. Und dann ist meine Mutter irgendwann an die Tür auf, losmarschiert und dann hat sie mich Etage 2 gefunden. Wir hatten in der dritten Etage gelebt. Und dann hat sie gesagt, na, alles klar. Läuft.
Mit 14?
Also es waren so 12 Stunden Unterschied. Ja, das war mal so eine harte Nacht. Ja. Mein Bruder hasst mich wie die Pest dafür, denke ich mal, weil seine Abschlussfeier seiner Schule war dann natürlich so ein bisschen stressiger, weil seine Mutter ständig im Telefon ist. Und sagt, wo ist der Junge? Wo ist dein Bruder? Und du willst eigentlich nur Party machen? Da bist du als 16-Jähriger etwas angepisst, sagen wir mal. Und bittest dann auch zum Gespräch mit deinem Bruder am nächsten Tag. Ja. Durfte sie denn da auch noch einen abholen und da noch einen abholen und dann, tja, danach hatte ich 3 Haare auf der Brust und war ein Bär.
Ich habe, wenn ich irgendwie so an, was ist mir eigentlich Kurioses oder nicht Dunkles, sondern irgendwie was ist mir passiert, auf jetzt gerade auch, wenn es zu PDC-Turnieren geht, da finde ich eigentlich meinen lustigsten Versprecher, also man hat ja irgendwie alles, du hast mal irgendwie Blackouts oder du weißt nicht mehr, was du fragen sollst und oder verstehst den nicht, mit dem du dich unterhältst, mit Robert Thornton nichts verstanden, was machst du jetzt? Aber am lustigsten finde ich eigentlich, dass ich Cameron Menzies, den habe ich, glaube ich, 3-mal, keine Ahnung, weil ich irgendwie offenbar falsch gepolt in der Hirse bin, mit Cameron Diaz auf die Bühne gerufen. 3-mal.
Großartig.
Und ich habe es gar nicht, weißt du, und einmal gar nicht gemerkt. Also ich sage Cameron Diaz und dann kommt Cameron Menzies auf die
Bühne. Und was hat er erst dann gemerkt?
Ich weiß es nicht. Er hat mir es, aber der ist ein netter Typ, ne? Ist ein ganz, ganz, ganz cooler Vogel. Er hat es. Also er hat es mir nicht reingedrückt und er hat auch, glaube ich, nie ein Match gewonnen, sodass er mir vielleicht im Interview hätte sagen können, du hast mich übrigens jetzt zum 3. Mal mit Cameron Diaz auf die Bühne gerufen, du Lump.
Ja, nee. Also wie gesagt, also da gibt es ja noch ein reichliches Repertoire an verrückten Dingen, die man früher erlebt hat auf jeden Fall oder was einem so passiert ist. Aber wie gesagt, da war eigentlich nie irgendwo was Dunkles empfunden.
Nein.
Oder man hätte was Verbotenes getan oder irgendwie sowas. Ich war komischerweise immer so der Typ, der sich eigentlich aus allem raushält. Weißt du, ich setze mich dann dahin, mach meinen Drink klar und guck mir das in Ruhe an, während ihr euch die Köpfe abreißt. Ich bin eher so der Typ, der quasi nicht Make Love Not War propagandiert, aber es auslebt. Ich bin nicht so der Typ, der sich unbedingt maskulin dahinstellt und sagt, los geht's. Ich bin eher der Schwachkopf, der dich zum Lachen bringt, während du versuchst, mir eine reinzuhauen. Also das ich weiß nicht, ich habe da keine Ahnung für Aggressivität.
Nee, ach ja.
Wenn ich feiern gehe, meine ja. ich. Das nicht
so, pass auf, ich habe selbstverständlich ja. auch heute einen Wahnsinnsmoment mit Originalkommentar, englischem Originalkommentar. Welcher ist es?
Three darts away from this title. 116 he wants after 9 darts. Taylor here has got to find his very best again. He's coming down. And back up he'll go, surely, for the 18th.
133! Raymond, you require 116.
4. The world title. 16. Raymond van Bonneveld wants that for the title.
76.
And a fifth match point. A fifth championship point.
148.
Goes. Now Taylor. 148. And we have to say for his 14th world title. Looks at the 60. From Raymond van Barneveld, four times BDO champion. In the greatest year of his life.
Raymond will require 40.
Tops he wants. And he gets it! Barneveld is the champion!
Eines der längsten.
Das ist immer wieder geil, ne?
Ja, eines der längsten, eines der besten.
Ja. Finals. Und beide werfen sie in diesem Decider eine 180.
Ja, krass.
Krass.
Ne? Absolut krass. Ja. Absolut krass. Also wie gesagt, wie die das zu Ende gebracht haben, das ist einfach kaum in Worte zu passen, was da alles, kaum in Worte zu fassen, was da alles gepasst hat für Raymond in seinem Endspurt. Mit diesem Draufleger, mit all diesen ja. Dingen, mit dieser Übersicht, die er da bewiesen hat. Diese wirkliche Würdigung eines Champions da, die Ruhe zu behalten, da ranzukommen, dann diese Chance zu nutzen und das Ding dann zu drehen, die 180 zu kontern, all diese Dinge zu tun. Ja, grandios. Einfach nur grandios. Was mich ja dann auch wieder natürlich in den Gedanken vorzubringt, wo ist Raymond zurzeit? Wie läuft seine Serie? Was gibt es da für Gedanken in dem Comeback?
Lass mich vielleicht nochmal ganz kurz sagen, ja. Für die das vielleicht einfach nicht so auf dem Zettel haben, das war das WM-Finale 2007.
Ne? Ja, ja, genau.
Also, ne, es ist der erste PDC-Sieg für Van Barneveld in diesem wahrscheinlich besten Match aller Zeiten. Genau ja. aufgrund der Dinge, die du gerade schon genannt hast, aber auch der Vorgeschichte, das war einfach ein Wahnsinn. Und ein Match, das mich auch wirklich dann endgültig an Darts gefesselt hat. Das war auch für mich persönlich ein Schlüsselmatch, muss ich ehrlich sagen. Ja,
glaub ich, weil da war einfach alles drin. Ja, es war die Überheblichkeit, die Sicherheit, das war weggewischt, die Angst und dann war es die Erkenntnis, verdammt, ist es zu Ende. Also es war alles, was du als Sportler in einem Leben eigentlich so, Sportlerleben so erlebst, hast du in diesem Finale gesehen. So unbändige Wille, hier nicht zu null von der Platte zu gehen, hier nicht rasiert zu werden und nachher Spott und Hohn ausgesetzt zu werden. Der Kampfeswille, dieses Weiterkommen, dann dieses Smoothie-Spiel, diese Sicherheit, die er über zwei Sets dann zelebriert hat. Und auf einmal war er da. Und dann ging es so, Macker, jetzt geht's hier Schlag auf Schlag. Und dann hast du gesehen, wie auf einmal das Phänomen Taylor da ins Wanken geriet und sagt, meine Güte, ich dachte, den hätte ich doch schon mausetot hier an Bord erledigt. Aber der ist psychisch stark, der ist auch körperlich stark, der hält das hier durch. Wir sind hier schon lange, eine Stunde, 1:45 zu Gange. Ja, wir liefern eine Top-Qualität ab. Das Spiel macht Spaß, es fühlt sich gut an. Also das muss irre gewesen sein, dieses Spiel nicht nur als Zuschauer erleben zu dürfen, war schon toll. Aber das als Spielen als Spieler miterleben zu dürfen. Das, glaube ich, sind Erinnerungen, wo die Augen immer noch feucht werden, allen beiden.
Du, Barney hatte sich ja gemeldet, nachdem es ja bei dem letzten Super Series Block ja hieß, sei es erneut gesundheitlich nicht gut gegangen, dass alles in Ordnung ist. Der wird also wahrscheinlich auch jetzt dann diese Super Series 3 und 4 Turnierblöcke spielen. Das eine ja Mitte Juni, das andere dann Anfang Juli. Und das hat auch jetzt immer Flo gesagt, jetzt ist England ja zu dieser Virus-Varianten-Risikogebiet erklärt worden. Und das heißt, sobald du nach England reist, musst du, wenn du nach Deutschland kommst, zumindest Stand jetzt, 14 Tage in Quarantäne gehen. Und das heißt wieder.
Genauso ist es auch Mo Hilscher, hier Morris Hilscher passiert. Der ist zu der Challenge Tour der JDC gefahren, jetzt in Bristol gewesen, was am Wochenende war. Und die mussten alles aus Deutschland organisieren, schon vorher die Tests anmelden, machen und tun. Und da waren vorher 7-8 Szenarien, die durchgekaut wurden. Am Ende ist es jetzt dabei raus oder dabei geblieben durch diese Virusmutation, die du da ansprichst. Seit Freitag um 18 Uhr gilt das. Und er ist Freitag natürlich um 17 oder weiß ich nicht, 14 Uhr hier losgeflogen und Freitag um 18 Uhr war es dann das Hochrisikogebiet und jetzt kommt der Bengel am Sonntag wieder und hat nun 14 Tage Quarantäne an der Hacke und das erklär mal deinem Arbeitgeber, der Kollege ist in der Ausbildung, ja, und das natürlich dann wo? In der Branche, in der helfenden Branche. Ich glaube, er wird Altenpfleger oder Krankenpfleger, ja, und jetzt darf er 14 Tage Pandemie absitzen machen und tun durch die Hochstufung, die natürlich so gar nicht geplant war und jetzt ist er natürlich da erstmal eine größere Erklärungsnot. Ne? Also da kann es dann schon mal stressig werden.
Ja, und hat ja auch zur Folge, dass wohl erneut einige deutsche Spieler, die die Tourkarte sich geschnappt haben in diesem Jahr, auch dort nicht am Start sein werden. Also Flo Hempel hat heute gesagt, er wird das auf jeden Fall machen, die kriegen das hin, aber auch sie müssen sich gut organisieren, weil seine Frau jetzt irgendwie auch neu selbstständig wird und also ne, mit Kind, das ist alles, das musste erstmal alles in den Griff bekommen, weil am Ende heißt das ja, mit ich bin eine Woche dort, ich habe 2 Wochen Quarantäne, du kannst ja dein Kind dann auch nicht betreuen, ne, in der Zeit. Also da fällst du also komplett raus in diesem Falle. Ja. Hab übrigens vor mit Flo morgen so 20, 25 Minuten 1:1 zu quatschen. Das werden wir dann, Shorty, nächste Woche, nachdem wir dann die ganze Premier League nochmal uns reingezogen haben und bewertet haben. Und dann kennen wir den Sieger ja auch, den Premier League Champion.
Ja.
Dann werden wir das Ding von Flo, ich werde ihm so ein bisschen auf den Zahn fühlen, dann irgendwie auch einfügen und anhängen. Mein lieber Shorty, ich muss jetzt nach Hause. Der Abend war lang. Es hat mir trotzdem Spaß gemacht. Danke dir.
Sehr schön. So.
Und wir hören uns sowieso die Tage und sind gespannt, was und wie die Premier League ausgehen wird. Wer das Rennen am Ende machen wird, wer Playoff spielt, wer am Playoff-Abend dabei ist und wer vor allem am Ende 250.000 Pfund gewinnt. Lohnt sich ja.
Was für eine herrliche Premier League 2021. Ja. Wer hätte das vorher gedacht?
Absolut.
Also wer hätte das vorher gedacht mit der Spannung? Wir reden hier von Spieltag 13 und wir haben noch kein klares Bild. Ja, wer es in Spieltag 16 oder 17 dann am Ende tatsächlich ist. Also super geil.
Super geil. Und auch da nochmal, die 3 Debütanten sind auf den ersten 5 Plätzen vertreten, plus Espinel, der seine 2. Saison spielt. Also, ne? Du hast nur einen Routinier da vorne mit dabei, mit MVG. Also, das ist echt unglaublich. Eine Saison, mit die, glaube ich, niemand vorher gesagt hat und mit der niemand gerechnet hat. Also, seid so gut, vergesst uns nicht zu bewerten. Abonniert logischerweise auf da, wo ihr abonnieren könnt und schickt uns gerne auch weiterhin eure Intros. Ihr merkt, wir haben da eine große, große Freude dran. Oder auch Fragen.
Ja.
elmar.paulke13@gmx.de. Das ist ganz einfach sich zu merken und dann her damit. Und ansonsten euch eine schöne Woche und bleibt unserem Dartsport treu. Wir haben viele intensive Abende und sind gespannt, wie es verlaufen wird. Shorty, gute Nacht. Ciao.
Gute Nacht, bis dahin.
Game on! Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.